Und der dicke Ochse ist ein Riesentier und greift natürlich auch das wichtigste Kernprotein aller Zellen an, nämlich die Natrium-Kalium-ATPase.
Kriegt jetzt ein bisschen viel Ruhm für mich gerade, aber ja, ist okay.
Finde ich in Ordnung. Was hast denn du an Konkurrenzproteinen?
Weiß ich nicht. Denk mal drüber nach.
Denk mal nach. Also wirklich, find da mal was, also, was da. Buenos dias.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. So, mit der kleinen Gesangseinlage starten wir in die nächste Pharma-Folge, und zwar in die Pharma-Farm. Herzlich willkommen beim Pharmacast, produziert von Sidus Inversus. Ich bin Leo, heute mit mir hier wieder Lorenzo und Moritz.
Hallöchen.
Das war unisono, das ist wirklich ein Wahnsinn.
Es heißt Pharmacast.
Es heißt Pharmacast.
Das ist ein bisschen an mir vorbeigezogen.
Ja, es heißt Pharmacast, genau.
Warum haben wir es nicht so spanisch gemacht? El
Pharmacast.
El Podcast oder Pharma oder so?
Einfach, weil uns keiner Spanisch kann. Du mit deinem Spanisch A0,7 brauchst ja gar nicht so um die Ecke zu kommen. Duolingo-Streak von zwei Tagen, vier Tagen?
Machen wir uns ehrlich, ist A0.
Wir starten in die Pharmafarm heute. Die Pharmafarm der Herzmedikamente. Antiarrhythmika, Digitales, alles, was so den Elektrophysiologen
alles, erfreut. Was das Herz begehrt.
Alles, was das Herz begehrt, ja. Genau. Oh mein Gott, haben wir für euch heute verpackt in Form einer Farm. Also wir bewegen uns heute durch die Tierwelt und freut euch drauf. Wir starten mit so, wie kann man jetzt das Tier anmoderieren? Weiß nicht, mit einem, also das ist ein dicker Ochse.
Ja.
Aber
ja,
was fällt mit so einem dicken Ochsen ein?
Ich denke an die Ochsenbraterei auf dem Oktoberfest.
Okay, dann nehmen wir das als Anmoderation. Der dicke Ochse, digitales Toxin für Sie auf der Bühne. Herzlich willkommen, viel Spaß.
Perfekto. Digoxin klingt ja schon wie dicker Ochse. Und der dicke Ochse ist ein Riesentier und greift natürlich auch das wichtigste Kernprotein aller Zellen an, nämlich die Natrium-Kalium-ATPase.
Kriegt jetzt ein bisschen viel Ruhm für mich gerade, aber ja, ist okay.
Finde ich in Ordnung. Was hast denn du an Konkurrenzproteinen?
Weiß ich nicht. Denk mal drüber nach.
Denk mal nach. Also wirklich, find da mal was, also, was da irgendwie.
Okay, Protein ist vielleicht ein bisschen, aber auf jeden Fall Transporter. Von den Transportern ist es auf jeden Fall der wichtigste.
Da gehe ich mit.
Ja. Genau. Und dadurch, dass der gehemmt wird, verschiebt sich natürlich auch der Natriumspiegel. Denn normalerweise wird Natrium aus der Zelle herausgepumpt und nun akkumuliert das zunehmend in der Zelle. Und dadurch wird vor allem im Herzmuskel sekundär der Natrium-Calcium-Austauscher NCX gehemmt. Der würde nämlich Natrium rein, also wieder rein, nachdem es rausgepumpt wurde, und dafür Calcium rauswerfen. Weil das jetzt aber umso mehr gehemmt wird, steigt auch noch der Calciumspiegel in den Kardiomyozyten. Dadurch wird einerseits die Kontraktionskraft, also die Inotropie, beeinflusst und andererseits die Reizschwelle, also die Batmotropie.
Nur weil je mehr Calcium, desto mehr Kontraktion, desto mehr Myosin wird rekrutiert.
Genau, ist ja ein Muskel, deswegen. Und ja. Batmotrop macht eigentlich auch Sinn, weil.
Genau.
Ja, weil es das positiver macht und.
Ja.
Was heißt nochmal Batmotrop?
Reizschwelle. Also Batman, das kann man sich ganz gut merken. Batman hat eine kurze Zündschnur. Ja. Und.
Nice. Ja. Das wäre die Merkhilfe aus dem Pharmacast. Von Sidus Inversus wäre die Merkhilfe die Badewanne. Der Wasserspiegel. Ihr könnt ja, stimmt mal bitte ab irgendwie. Ich mache das, frage unter die Folge, ob Lorenzos Batman besser ist oder meine Badewanne.
Muss ja nicht gleich so alles so hier. Ich würde auch gerne Optionen einbauen in die. Kann man drei?
Safe.
Genau, auch noch eine. Ich mag beide.
Okay.
Perfekt. Danke dir.
Na, langweilig.
Das würde ich dann ankreuzen.
Okay. Ne?
Ich finde, Batman ist unschlagbar.
Ja. Okay, so.
Und daraus ergeben sich natürlich auch die Indikationen. Also einmal hatten wir positiv Inotrop und einmal positiv Batmotrop. Das heißt, man kann einerseits die Frequenzkontrolle bei Vorhofflimmern erlangen. Allerdings ist das Zweitlinientherapie. Und gegebenenfalls bei Herzinsuffizienz, aber allgemein nicht mehr empfohlen. Wir gehen später ein bisschen drauf ein, warum jetzt nicht. Und,
genau, und völlig zu Recht wurde ja gerade schon die Natrium-Kalium-ATPase als mindestens mal sehr wichtiges Protein und wahrscheinlich absoluter VIP-Transporter hier deklariert. Und das ist natürlich dann auch denkbar, dass hier einige Nebenwirkungen auftreten. Da schauen wir gleich nochmal drauf. Aber ne, die Natrium-Kalium-ATPase gibt es halt eben noch an anderen Stellen im Körper und deswegen wird es eben auch an anderen Stellen dann zum Erliegen kommen oder zumindest gehemmt. Genau. Und das ist zum Beispiel auch der Fall bei den zentralen Parasympathikuskernen. Da hat der dicke Ochse Digoxin auch einen Einfluss, hemmt die. Und dort wäre die Natrium-Kalium-ATPase ja wichtig für die Aufrechterhaltung des negativen Ruhemembranpotenzials. Wenn sie da dann gehemmt wird, kommt es zur verstärkten Depolarisation und dann zur Erregung, also zu einer parasympathischen Wirkung, Reaktion. Und die wäre dann negativ chronotrop und negativ dromotrop.
Na und hier kommt jetzt auch die Wirkung oder der Einsatz bei Vorflimmern mit rein, weil man nutzt Digitoxin zur Frequenzkontrolle, wenn der Ventrikelrhythmus bei Vorflimmern zu schnell ist. Und da bringt uns ja jetzt erstmal die positive Inotropie und Vapotropie nichts, sondern das, was wir ja wollen, ist negativ chronotrop wirken. Und das heißt, die zentrale Wirkung von Digitoxin machen wir uns zunutze bei zu schnellem Kammerrhythmus.
Ja.
Daher kommt der Schuh. So kann man den Schuh aufziehen.
Genau. Ne? Und das kann man sich hier, also wir haben es jetzt mal hier ein bisschen einfach runtergebrochen, auch wenn es nicht ganz alles abbildet, aber kann man sich so merken, Digoxin hat zwei positive und zwei negative Wirkungen und die beiden positiven Wirkungen wären hier eben das Inotrope und das Batmotrope. Da könnte man sich merken, Ina und Batman haben eine Affäre, also Inotrop, Batmotrop und die beiden negativen oder Klammern negativen, die aber, wie Leo gerade erläutert hat, auch anderweitig genutzt werden können, wären das Chronotrope und das Dromotrope. Und ja, Chronotrop, Dromotrop, die reiben sich so ein bisschen, geht also auch ganz gut zusammen. Unterschiede zwischen Digoxin und Digitoxin sind hauptsächlich pharmakokinetischer Natur. Oh, das ist so, also das klingt so unglaublich intellektuell, pharmakokinetischer Natur. Aber genau, also Digitoxin hat eine längere Halbwertszeit, ist einfach ein bisschen länger im Körper zur Verfügung. Und das kann man sich dann ganz gut merken, weil nämlich Digitoxin im Vergleich zu Digoxin ein längeres Wort ist und deswegen auch eine längere Halbwertszeit hat. Und Digitoxin wird hepatisch eliminiert, Digoxin renal. Da wieder das Gleiche, ne? Digitoxin, längeres Wort, hepatisch ist auch länger als renal. Jetzt müsst ihr nur bei hepatisch bleiben und dürft nicht irgendwie von Leber reden. Sonst wird es eng, aber bleibt mal bei hepatisch. Dann ist es das längere Wort und deswegen wird Digitoxin hepatisch eliminiert und Digoxin renal. Und genau, falls eine Niereninsuffizienz vorliegen sollte und eine Therapie mit Digoxin angewandt wird oder also zum Beispiel angewandt wird, dann sollte man auf Digitoxin wechseln, beziehungsweise es gar nicht erst starten. Genau, da einmal die Pharmakokinetik auf dem Schirm haben.
Genau. Nebenwirkungen sind bekanntermaßen auch Wirkungen. Und die negative Chronotrope-Wirkung resultiert also in eine Bradykardie als Nebenwirkung, während die negative Dromotropie, also die Reizüberleitung, bis hin zu einem AV-Block gehen kann. Und die positive Batmotropie, also die niedrige Reizschwelle, kann zu ventrikulären Extrasystolen und oder Kammerflimmern führen. Es gibt allerdings noch weitere Nebenwirkungen, weil wir ja schon gesagt hatten, dass die Natrium-Kalium-ATPase so ziemlich überall vorkommt. Und zwar im Gastrointestinaltrakt kann das zu Übelkeit, Erbrechen und Inappetenz führen. Und zentral nervös zu Verwirrung, Agitiertheit, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Depression, Sehstörungen, hier vor allem Gelbsehen. Also anders als bei Viagra, da war es blau sehen, hier ist es gelb sehen.
Ja dann, super Zeug, oder?
Einfach Let's beides go. Nehmen und dann gleich
ja, wie kann man sich das denn hier merken, gelb sehen?
Gelb.
Gelb, Ochse.
Ja, Ochsen sehen rot, eigentlich, oder? Wie war das nochmal?
Ja,
so ein Stier,
ja,
rot,
die,
ne?
Die,
wobei die sehen das eigentlich, glaube ich,
ja, pass nicht. Auf, pass auf, also ist ein bisschen weit hergeholt.
Oh. Ich glaube, die sehen nur das Wedeln, oder?
So, pass auf, und zwar ein Torero, ja. aka ein Spanier, ja. oder eine Spanierin,
ja.
wedeln mit dem roten Tuch. Mhm. Und in der spanischen Flagge ist es rot, gelb, rot. Das ist nicht gelb.
Da müssen wir jetzt schon den einen oder anderen untergehen für die Jesusbrücke.
Sehr weit hergeholt. Aber es war auch spontan. Ja, okay? Es war auch spontan.
An dem Punkt nehmen wir alles, was wir kriegen können. Okay. Daher nehmen wir das mit. Ja. So, wir müssen noch Wechselwirkungen auf dem Schirm haben. Hier vor allem Elektrolyte. Hier könnt ihr euch merken, zwei Dinge verstärken die Wirkung von Digitalis, nämlich die Hyperkalzämie und die Hypokaliämie. Jetzt erklären wir eben noch kurz, warum. Hyperkalzämie macht ja Sinn, ne? Also es geht ja wie gesagt darum, dass Calcium in der, also bei Digitalis soll das Calcium ja in der Zelle akkumulieren, damit es dann eben vermehrt freigesetzt werden kann bei Erregungen oder wie auch immer. Und deswegen wird bei Hyperkalzämie mehr Calcium, ist dann auch mehr Calcium in der Zelle und die Wirkung von Digitalis wird verstärkt. Bei Hypokaliämie ist es ein bisschen, ja, also eigentlich, nee, ist nicht wirklich tricky, weil Kalium konkurriert ja mit Digitalis um die Bindung an der Natrium-Kalium-ATPase. Und wenn man jetzt viel Kalium hätte, gäbe es eine große Konkurrenz. Bei Hypokaliämie gibt es wenig Konkurrenz, weil wenig Kalium, und deswegen kann Digitalis besser wirken. Nächster Punkt hier, bei Vergiftung muss man absetzen.
Oh, was?
Oh, krass.
Oha, das ist ein Wahnsinn. Mensch,
ja.
Wow.
Und bei schwerer Intoxikation müsste man sogar mit Magenspülung, Aktivkohle und digitales Antikörpern dagegen arbeiten. Wie sieht so eine schwere Intoxikation von mit Digitalis aus? Das könnten dann eben Herzrhythmusstörungen sein, die eben schon erwähnten gastrointestinalen Beschwerden, diese Sehstörungen von dem Gelbstich, die Somnolenz, ne, so eine ZNS-Wirkung, die da auftritt. Also im Prinzip eine Genese der Nebenwirkungen, die wir gerade besprochen hatten. Eine weitere Intervention bei einer Digitalis-Intoxikation ist dann eben auch noch, das Kalium normal oder hochnormal zu halten, weil das, wie gesagt, dann eben konkurrieren kann und so die Wirkung abschwächen kann.
Genau. Kommen wir dann zu den Indikationen. Da gibt es, vor allem früher war da die chronische Herzinsuffizienz ein Ding, wofür Digitalis hauptsächlich benutzt wurde. Heute wird das nicht mehr so wirklich empfohlen. Nur wenn in hohen Graden der chronischen Herzinsuffizienz Symptome anderweitig nicht unter Kontrolle gehalten werden können. Und genau, ansonsten noch Vorhofflimmern. Da auch nur, wenn Beta-Blocker alleine nicht wirken, also Second Line. Und ein Begriff, den man hier kennen sollte, ist die geringe therapeutische Breite von Digitalis. Und zwar heißt therapeutische Breite, das ist einfach der Bereich, in dem die erwünschten Wirkungen gegenüber den unerwünschten Wirkungen überwiegen. Und bei Digitalis ist das ein ziemlich geringer Dosierungsbereich. Das heißt, ziemlich schnell überwiegen einfach die Nebenwirkungen von Digitalis. Und das ist auch der Grund, weshalb es immer mehr verlassen wird in der Therapie.
Ja, ist also quasi so Stichwort Drug Monitoring. Also man muss wirklich das bei der Einstellung, also die Patienten, die paar, die ich mal miterlebt habe, die waren dann oft auch mal in einer, tatsächlich sogar fast einem Intensivstations-Setting, zumindest mal einer Überwachungsstation, weil diese Einstellung wirklich tricky ist, und da muss man genau gucken, wie stark das in der Leber oder halt eben in der Niere, je nachdem welches man gibt, halt abgebaut wird. Also das ist wirklich nicht so einfach. Deswegen sieht man es nicht so oft. Ich finde, es
zieht sich ja wie so ein roter Faden auch durch diese ganzen Antiarrhythmika, dass eigentlich irgendwie am Ende immer steht, nee, eigentlich macht man das nicht mehr.
Ja, naja, ja. Ne, das ist.
Also hier eine kleine Situs Inversus Goes History.
Ja, so sehe ich das, ja. Ja. Jetzt hattest du es schon genannt, die alle anderen Antiarrhythmika. Digital ist so vielleicht so auch so das, also ich würde fast sagen, das berühmteste, weil dass Fingerhut giftig ist, lernt man schon im Kindergarten, ne? Dass es halt ein Antiarrhythmikum ist, was einen umbringt, dass das Gift als Antiarrhythmikum eingesetzt wird, was einen da umbringt, das habe ich jetzt so im Kindergarten nicht gelernt.
Ist bei mir jetzt im Kindergarten auch nicht hängen geblieben,
ja?
Sag ich, wie es ist.
Also,
das Einzige, was ich aus dem Kindergarten noch weiß, ist, ich war in der roten Gruppe.
Aber es ist Mr. Mark nicht in der gelben, hast kein Gelbsehen gehabt. Das ist aber gut. Okay. Ja. Naja. So, die andere Antiarrhythmika, da bringen wir jetzt mal ein bisschen, bringen wir ein bisschen Sortierung rein. Man unterteilt die in vier Klassen. Diese vier Klassen haben wir vier Tiergruppen zugeordnet. Und die Klasse 1 wären jetzt hier die Nagetiere. Und jetzt die Frage, warum Nagetiere?
Ja, das ist nämlich hier mit folgendem Hintergrund so, dass diese ganzen verschiedenen Klassen jetzt unterschiedliche Kanäle hemmen. Und die Nagetiere hemmen die Natriumkanäle.
Oha.
Ja, ne, super. Da haben wir uns richtig was ausgedacht.
Tschüss.
Und das ist auf jeden Fall gut merkbar für euch. Die Klasse 1 Kanäle, die hemmen, wie gesagt, das Natrium. Aber eben kann man da nochmal unterscheiden in die verschiedenen Stadien, wann die Natriumkanäle geblockt werden, nämlich einmal die Klasse 1a, die Natriumkanäle im offenen Zustand hemmen, die Klasse 1b, da werden die Natriumkanäle im inaktivierten Zustand gehemmt, und die Klasse 1c, da eben über mehrere Herzschläge hinweg. Was das jeweils bedeutet, schauen wir uns dann gleich bei den einzelnen Klassen ein bisschen mehr im Detail an. Genau, insgesamt kann man ja sagen, dass die Natriumkanäle das Aktionspotenzial oder zumindest den Aufstieg initial da tragen und die Herzaktion eben auslösen, und deswegen hemmt die Blockade dieser Kanäle also die Aktionspotenzialweiterleitung, und das kann therapeutisch natürlich sehr hilfreich sein bei verschiedenen Arrhythmien, aber kann potenziell eben auch proarrhythmogen wirken und ein Problem darstellen.
Kann ich vielleicht schon mal einen kleinen Geek-Blog einschieben, weil ich beschäftige mich ja jetzt schon seit ein paar Jahren mit Elektrophysio. Hauptproblem ist, dass die meisten Natriumkanal-Klasse 1 Antiarrhythmika auch Kaliumkanäle blockieren. Mhm. Also als
Nebenwirkung. Ja, das verwirrt uns gerade sehr. Wir sind bei den Nagetieren so gut eigentlich angekommen.
Ja, das stimmt. Aber worum es halt geht, ist, dass dadurch, dass halt die Antiarrhythmika alle so viel machen und als Dirty Drug quasi ganz viele verschiedene Wirkungen haben.
Dirty Drug.
Krank, oder? Das ist ein geiles Wort, oder? Mhm. Also geile Worte.
Das ist ein Fachbegriff.
Ja, also ich so halt. Denk schon, ja. Also
bisschen angefacht.
Ja, ja, und deswegen ist halt oft noch gar nicht so genau klar, wie das jetzt Ganze so funktioniert. Ne? Und ja.
Aber mal zurück zu den Nagetieren. Da haben wir welche, die kommen aus ganz verschiedenen Orten, sehr metropolitanisch. Nee, wie sagt man das? Metropolitisch? Keine Ahnung.
Ich glaube nicht, dass das so.
Kosmopolitisch, kann man nur ja, sagen.
Genau.
Oder so. Gut. Also Klasse 1 Antiarrhythmika kommen aus Asien. Und zwar beispielsweise unsere China-Maus, Chinidin. Und genau, wie gesagt, die hemmen Natriumkanäle im offenen Zustand. Das heißt, genau dann, wenn das Aktionspotenzial entsteht, werden diese Natriumkanäle geblockt und die Anstiegssteilheit des Aktionspotenzials wird dadurch gesenkt. Das kann einerseits die Leitungsgeschwindigkeit senken, ist also negativ thromotrop, und zweitens auch die Erregbarkeit des Myokards, ist also negativ inotrop. Und wie Leo schon angeteasert hat, hier ist es die Merkhilfe gewesen, China ist ein riesiges Land und Chinidin hat deswegen auch nicht nur einen Effekt, sondern ganz viele, kann nämlich auch Kaliumkanäle blocken und teilweise hat es auch eine anticholinerge Wirkung. Und diese anticholinerge Wirkung kann tatsächlich auch zu einer Tachykardie führen, gerade wenn Chinidin in niedriger Dosierung gegeben wird. Und das ist eine relevante Nebenwirkung. Chinidin wird eingesetzt als Reservemittel bei Vorhofflimmern oder generell eher bei supraventrikulären Arrhythmien. Und genau, viele Nebenwirkungen, die umfassen einerseits negative Inotropie, negative Thromotropie, dann die proarrhythmogene Wirkung, die bei Antiarrhythmika ein bisschen eigenartig zu verstehen ist vielleicht zuerst, weil ja eigentlich soll es genau das Gegenteil machen, nämlich antiarrhythmogen wirken, aber dann sind sie teilweise auch proarrhythmogen.
Ich würde da ganz kurz Herrn Wimmer zitieren, der in der Vorbereitung gesagt hat, you had one f***ing job. So.
Schon, ne? Also irgendwie, stell dir vor, du bist so ein Patient und du liest dann irgendwie so, dir sagt irgendwie so der Arzt, irgendwie, du hast dann so Rhythmusstörungen und dann guckst du dir den Beipackzettel, kann proarrhythmogen wirken. Du auch schon nicht so cool.
Aber ist es nicht auch so, dass bei Aspirin drin steht, kann Kopfschmerzen machen? Das ist ja auch ein super, super Produkt, wirklich. Okay.
Ja, genau. Und eine andere wichtige Sache, die anticholinerge Wirkung kann dann sowas wie Gitzstörungen und also gastrointestinale Störungen und Mundtrockenheit verursachen. Und die zentralnervöse Wirkung umfasst auch Kopfschmerzen, Schwindel, Delirpsychose.
Ja, das ist auch wieder ein super Produkt. Also kann man sagen, was man will. Ist auch schon wieder, da hat man richtig Lust drauf. Komm, wir gehen direkt hier, wir gehen in die Apotheke, lass uns einen Blister raus, oder? Wow.
Ja, auf jeden Fall. So, und wir gehen weiter. Wir bleiben bei den Nagetieren, also immer noch ein Natriumkanalblocker. Aber jetzt die Klasse 1b. Und B ist jetzt hier das Baltikum.
Auch schön.
Ja, auch schön auf jeden Fall. Und da haben wir jetzt zwei nennenswerte Mäuse, Nager, wie auch immer. Nämlich einmal die Litauen-Maus und die Finnland-Maus. Ne? Also Litauen-Maus, Lidocain, Finnland-Maus, Phenytoin. Das könnt ihr euch hier merken. Baltikum, B, Lidocain, Phenytoin. Gut, wenn man es genau nimmt, ist Finnland jetzt nicht im Baltikum, grenzt aber an die Ostsee.
das kriegen wir gleich noch irgendwelche Hassbriefe von.
Ist im Englischen aber Baltic Sea genannt, also auch wieder B.
Ist ja, okay.
Da sind wir doch.
Nehmen wir mit.
Sind wir doch.
Das ist ein Wahlbaltikum.
Ja. Genau, die 1B-Antiarrhythmika hemmen, wie gesagt, den Natriumkanal im inaktivierten Zustand. Ne, kann man sich sagen, Litauen und Finnland, die sind jetzt nicht ganz so aktiv in der Weltpolitik, wie es zum Beispiel jetzt China wäre. Genau, deswegen im inaktiven Zustand werden da die Natriumkanäle geblockt. Und jetzt gibt es da noch eine Besonderheit, und zwar binden und entbinden sich die 1B-Antiarrhythmika im Rhythmus des Herzschlages und wirken dabei bei hoher Frequenz besser als bei niedriger. Also es gibt quasi eine Frequenzfilterfunktion bei diesen Medikamenten und das kann hier sehr hilfreich sein. Genau. Bei Ischämien, und da kommen wir jetzt in die Richtung der Indikationen, da sind die Zellen ja depolarisiert und die Natriumkanäle inaktivieren und Lidocain und Phenytoin können deswegen dort hier wirksam sein. Deswegen ist im Kontext von Ischämien und der dort stattfindenden Depolarisierung auch eines der Wirkfelder vom Lidocain. Das ist nämlich bei Ischämien und Tachykardien. Lidocain ist in der Notfallmedizin nach Myokardinfarkt, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, auf einer von diesen CPR-Algorithmen, Zeichnungen, wo dann irgendwie nach ein paar Mal erfolgloses Schocken und dann aber auch noch ein schockbarer Rhythmus, man hat irgendwie schon Adrenalin gegeben, dann gibt es ja immer so die Auswahloption Amiodaron oder Lidocain, da taucht es dann zum Beispiel auf, aber eben auch bei Kammernflimmern und pulsloser ventrikulärer Tachykardie. Phenytoin könnte man zum Beispiel nach digitales Intoxikation geben, also im Bereich der ventrikulären Arrhythmien. Die Nebenwirkungen sind hier etwas seltener als bei den 1a und 1c Antiarrhythmika, umfassen aber immer noch eine negative Inotropie, eine negative Chronotropie, Unruhe, Tremor und Krämpfe.
Ja, aber also ist weniger schlimm wie eine Psychose und ein Delir. Was hatten wir da oben noch?
Ja. Aber jetzt hier so ein...
Also würde ich jetzt immer noch nicht essen wie Tic-Tac so.
Ja, sollte man vielleicht nicht machen.
Nee.
Die Klasse 1c Antiarrhythmika, die stehen hier für Zentraleuropa, muss man sich ein bisschen frei, muss also,
okay.
Ich finde, Buchstaben sind optional, also man kann zentral genauso mit C schreiben.
Finde ich auch.
Ja, und diese Vorschläge, diese Rechtschreibung, wir nehmen es auch nur als eine Meinung wahr.
Und unser Nagetier, beziehungsweise unsere Maus, ist hier die historische Preußenmaus und steht für Propafenon.
So.
Genau. Und... Und Propafenon kann Natriumkanäle über mehrere Herzschläge lang blocken, hat also eine lange Wirkung, ist aber auch deswegen, weil Preußen schon lange nicht mehr existiert.
Was wir gut finden. Was wir sehr gut finden. Um das hier in aller Deutlichkeit zu sagen.
Was, ey, wir sind politisch heute, ne? So China aktiver als Finnland und... Ja.
Es ist keine Wertung drin.
Preußen finden wir super, ne? So, weiß ich
das
nicht.
Das haben wir nicht gesagt, Leo. Wir haben das nur, weil es als Brain-Teaser gut ist, Assoziationen hervorzurufen.
Die Emotionen,
die, die emotional behaftet
sind. Genau. Alles klar.
Und Propafenon ist negativ inotrop, negativ chronotrop, negativ thromotrop und wird eingesetzt bei supraventrikulären Arrhythmien, also beispielsweise einer supraventrikulären Tachykardie oder Vorhofflimmern. Und genau, da haben wir uns überlegt, wie man sich die Indikationen der Klasse 1 Antiarrhythmika merken kann. Da muss man einfach an den Vornamen Ava denken, also so wie bei der Sängerin.
Krass.
Ava Max, genau.
Und auch noch eine gute Sängerin.
Du meinst jetzt.
Nee, das ist ein bisschen ein Running Gag, dass irgendwie immer dann, wenn irgendwas erwähnt wird, dann sagen wir immer so: Ja, es gibt doch andere gute Spielmittel oder so.
Also, wir finden es lustig.
Ja, ich finde es auch witzig.
Gerade, wenn man so erklären muss,
ja, ist bisschen,
dann immer fremd. Muss man dabei gezwungen. Gewesen sein, vielleicht. Aber.
Ja. Okay,
Ava Max. Grande vielleicht.
Ja, die ist auch
aber warum ist jetzt hier Ava Max besser?
Ava Max ist besser, weil, oder gut, das, ich will jetzt keine Wertung vornehmen, aber in diesem Kontext ist der Merkspruch besser, weil Ava steht für AVA, also atrial, ventrikulär, atrial. Weil 1a Antirhythmika sind atrial wirksam, 1b ventrikulär und 1c wieder atrial.
Ja, krank. Glaubst du, die haben damals das Mädel so benannt, weil die dachten, Antirhythmika, it is?
Also, ich kann es jetzt nicht sicher ausschließen.
Aber ich glaube, ab jetzt werden alle Evas deswegen benannt, weil die unsere Folge gehört haben und sich dachten,
ganz bestimmt. Auf jeden Fall. Ne, das nennt man in der Psychologie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung mit Anteilen von Größenwahn. Wir schreiten vor in die Klasse 2 Antiarrhythmika. Haben wir da auch wieder so was Cooles wie mit Nagetieren und Natrium? Nee, ne?
Da bei Beta-Blockern?
Ja. Zwei, ja.
Bären.
Bären, naja, gut, auf jeden Fall, zwei BB, zweimal gleiche Buchstabe, Beta-Blocker, Klasse 2, ich bin dabei, ich finde super, Beta-Blocker spielen hier aber eher so eine Nebenrolle, die haben wir bereits in der Folge Adrenerges System besprochen, also Lorenzo, Leo, ich weiß nicht, wer da noch dabei war.
Fabian.
Küsschen an Fabian. Genau, dort wurden sie scheinbar als kriminelle Organisation gegen den Bürgermeister Adrian ins Rennen geschickt. Da gerne einmal kurz reinhören. Was wir uns hier kurz merken, sie wirken, weil sie gegen den Beta-1-Adrenergen-Rezeptor des Herzens wirken, also den blocken und da wirken sie dann negativ inotrop, chronotrop, thromotrop und bathymotrop. Und damit erklärt sich auch die mortalitätssenkende Wirkung in allen Stadien der Herzfrequenz mit reduzierter Ejektionsfraktion.
Wie nochmal?
Der Herzinsuffizienz. Herzinsuffizienz. Entschuldigt bitte den kleinen Sprecher. Kurz auch Hefref genau. Und warum
that's ist, because of that's the English, right?
Ja, genau. Ja.
Ja.
Und warum ist das so? Dadurch kann das Herz einfach effizienter pumpen, weil irgendwie die Frequenz auch reduziert wird, die Füllphase irgendwie effizienter läuft, Blutdruck sinkt, reduzierte Herzarbeit, Schutz vor Arrhythmien. Deswegen wird die bei der Herzinsuffizienz eingesetzt.
Gutes Produkt.
Sind die nicht potenzreduzierend bei jungen Männern oder so?
Beta-Blocker, ja doch, das ist einer der Gründe, weshalb sie abgesetzt werden, glaube ich. Oder ja.
Weshalb man sie bei jungen Männern mit Hypertonie würden die jetzt nicht nehmen, zum Beispiel.
Ja. Ne? Ja, klar.
Um hier mal referenzlos irgendwas in den Raum zu stellen. Mhm. Genau. Sie helfen aber eben auch bei den supraventrikulären Tachykardien, ebenso bei Vorflimmern, Vorflattern, auch bei ventrikulären Arrhythmien und sind da ja auch, beim Vorflimmern, Go-To-Produkt für die Frequenzkontrolle, ne?
Gutes Produkt, einfach. Ich sag's nochmal.
Gutes Produkt. Kontraindikationen sind hingegen starke Bradykardie, Hypotonie, kardiale Dekompensation, Aspirabronchiale. Macht ja alles Sinn, ne? Also wenn du irgendwie eine Bradykardie hast, musst du jetzt ja nicht den Puls drücken. Genau, Achtung an der Stelle, aber Beta-Blocker dürfen auf keinen Fall mit Antiarrhythmika der Klasse 4 zusammen eingesetzt werden. Die schauen wir uns gleich noch an. Da ist einfach die Gefahr eines AV-Blocks von Bradykardien und Hypotonie viel zu hoch. Das darf nicht passieren.
Die Zahlen 2 und 4 passen aber viel zu gut zusammen, ne? So ist das Doppelte, ist beides gerade und so. Da ist schon alles Schmutz. 2 hoch 2 ist 4.
Das hast du gut erkannt.
Ja,
also. An der Stelle noch, Beta-Blocker werden ja auch Bet-Blocker genannt. Wegen. Das kommt jetzt ein bisschen zu spät, der Witz, aber.
Ja,
aber ist auch
besser spät als nie, ne?
So. Ja. Genau, und das ist ja auch einer der Gründe, weshalb die Compliance bei jungen Männern nicht so gut ist.
Okay.
Klasse 3 Antiarrhythmika sind tolle Ameisen jetzt bei uns. Und zwar sind Ameisen so toll, dass da gleich 2 Medikamente dafür stehen, nämlich Amiodarone und Sotalol, also so toll halt. Und die hemmen Kaliumkanäle. Das heißt, die können die Erregungsrückbildung verlängern. Und was da noch wichtig ist, ist, dass Sotalol, ich muss kurz nachdenken, aber Sotalol endet auf Lol und ist dementsprechend ein Beta-Blocker. Auch
ja,
so wie genau. Die
also hat Beta-blockende
hat
Wirkung.
Teilweise. Ja. Genau. Und unsere Ameisen sind nämlich so toll, die können noch ganz viel mehr. Und zwar Amiodaron kann zusätzlich noch Natrium- und Calciumkanäle wirken. Hemmen.
Das heißt quasi alle.
Eigentlich kann es alles machen. Das sehen wir auch gleich bei den Nebenwirkungen. Die sind wirklich, die machen eigentlich alles kaputt. Aber nochmal kurz zu den Ameisen zurück. Die sind sehr langsam, geben aber niemals auf. Und das soll eigentlich nur verdeutlichen, dass sie einen Wirkeintritt von 4 bis 10 Tagen haben, also eher langsam. Und tatsächlich, Amiodarone hat eine Halbwertszeit von bis zu 100 Tagen. Und auch nach Absetzen noch monatelang wirksam.
Wisst ihr warum?
Noch nicht.
Sag's mir bitte.
Amiodarone.
Das wäre jetzt geil gewesen, wenn du gesagt hättest, ich auch nicht.
Amiodarone ist ein sehr lipophiler Stoff und lagert sich ins Fett ein. Mhm. Und das heißt, alles Amiodarone, was du oben reinkippst, lagert sich erstmal ins Fettgewebe ein und bleibt nicht im Blut. Das heißt, und bis das Fettgewebe angesättigt ist, dauert das halt ein paar Tage, 4 bis 10. Mhm. Dafür hast du dann aber eine riesen Reserve an Amiodarone in diesem Fettgewebe. Wenn du es jetzt absetzt, dann wird es immer noch weiter aus diesem Fettgewebe dann wieder zurückgegeben nach Konzentrationsgradient und hat deswegen auch noch eine relativ lange Wirkung, auch wenn du es eigentlich absetzen willst. Deswegen muss man mit dem Medikament mal relativ vorsichtig sein, wenn man das verwendet. Mhm.
Danke für den kurzen Exkurs. Hat es sehr gut verdeutlicht, was da die Hintergründe sind. Vielen Dank. Wann wird jetzt das Amiodarone eingesetzt? Ameisen sind bekanntlicherweise überall. Und die müssen sich da jetzt nicht irgendwie auf Vornamen wie Ava oder so beschränken, sondern die werden einfach bei ventrikulären und supraventrikulären Störungen angewendet. Ist es so, Leo? Werden die noch benutzt?
Ja, also dadurch, dass halt eben das
mit dem Einstellen immer so. Ich bin sehr skeptisch bei den ganzen.
Ja, also Amiodarone ist immer so ein bisschen so die letzte Wiese, so, aber es ist also, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, nicht leichtfertig verschrieben, sondern man überlegt es immer gut, wenn man das macht, eben weil es halt, ja, schon ein Brocken ist, das Ding, ne? Mhm.
Genau, und es hat wohl auch also eine Berechtigung der Rhythmuskontrolle beim Vorflimmern. Und genau, auch wie vorhin schon erwähnt, in der Notfallmedizin, da wieder ne, ein paar Mal geschockt, schockbarer Rhythmus nach Adrenalingabe, da ist das Amiodaron auch in den Handlungsalgorithmen abgebildet. Und jetzt gehen wir ran, die Nebenwirkungen. Da ist aufgrund der Kaliumkanalhemmung die generelle Gefahr des Long-QT-Syndroms, also eine QT-Zeitverlängerung im EKG durch Repolarisationsstörungen, und das kann zu den gefährlichen, Achtung, Französisch, Torsade Point, Arrhythmien.
Ich könnte meinen, du bist da geboren und aufgewachsen.
A-3, ne? kann zu diesen Arrhythmien führen. Sotalol als Beta-Blocker hat zusätzlich die negative Inotropie und die Sinusbradykardie, wie besprochen. Und ein weiterer Aspekt, den ihr noch mitnehmen solltet vom Amiodaron, ist, dass es Jod enthält. Steht ja auch im Namen drin, Amiodaron. Und da kann es alle möglichen Ablagerungen überall im Körper geben. Zum Beispiel eben gelbbraune Ablagerungen an der Vorderseite der Hornhaut. Dann auch Schilddrüsenfunktionsstörungen, phototoxische Hautinfiltration, Neuropathien, Lungenfibrosen. Und genau, daher sind auch Hypo- und Hyperthyreosen eine Kontraindikation für den Amiodaron-Einsatz.
Kurz, kurzer Einwurf, wer sich fragt, was diese Torsaden so sind. Das sind spezifische ventrikuläre Rhythmusstörungen, die im EKG aus so wellenförmig aussehen. Also das sind Oszillationen, das sind so ganz, ganz, ganz feine Wellen, und die Ausschläge werden immer größer und dann wieder kleiner und wieder größer, und das gibt am Ende so eine Wellenform über den weg, und das, ich weiß, ich keine Ahnung, was Torsade de Pont auf, ne, kann kein Französisch, aber zumindest mal diese Wellenform, die ist sehr charakteristisch für diese Art und Weise der Arrhythmien.
Ja, ich war das heute in der FAMU und wurde von mir erwartet, dass ich ein EKG befunde. Ich finde, es ist immer so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Mhm. Aber für weitere Rückfragen wendet euch da gerne an Leo. Werde ich in Zukunft auch machen. Ich werde einfach immer, wenn ich ein EKG befunden muss, das faxe ich dir rüber, und dann kannst du mir das wegbefunden, und dann.
Ich weiß noch nicht, ob die Uniklinik schon Fax hat oder ob die noch Brieftaube nimmt. Das müssen wir noch gucken.
Mach die Rohrpost frei.
Klar. Ne, aber
Rohrpost? Ich bin ein Fan von Rohrpost. Ja, nur fair. Noch kurz, dann bin ich fertig. Also Rohrpost ist irgendwie, also ich find, nichts ist gleichzeitig so cool und modern und gleichzeitig so dermaßen aus der Zeit gefallen wie Rohrpost, oder?
Auf jeden Fall ein cooles Konzept.
Super Konzept, macht so viel Spaß, diese Rohren da wegzuschicken. Okay, Entschuldigung, ich bin leise.
Fühl ich so. Oder du hörst Situs Inversus Auto EKG, kann ich nur empfehlen, wäre eine gute Einführung für dich. Ne? Mhm,
danke.
Ja, sehr gut. So, wenn es 1, 2, 3 gibt, gibt es auch noch 4. Wir haben 4 schon erwähnt, weil 2 mal 2 ist 4. Was für Tiere sind 4?
4, das sind einfach Pferde. Und zwar ist unser Pferd ein gewerkschaftlich orientiertes Pferd. Das Verdi-Pferd.
Schon wieder politisch krank, Alter. Wow.
Es gibt auch andere gute Gewerkschaften. Aber
ja.
Oh, Dicker.
Zum Beispiel die IG Metall. Ist das eine Gewerkschaft?
Boah, ich könnte auch schon eine Arbeitgeberorganisation sein.
Egal, wir sind nicht der Politik-Podcast, wir sind der Pharma-Podcast, also let's go.
Situs Inversus, der Politik-Podcast.
Ja, genau.
Nee, es ist an der Stelle aber auch nur der Merkspruch drin, weil wir den schon mal hatten, und zwar in einer anderen Folge. Und zwar, Verdi steht eigentlich gar nicht für das, wofür es eigentlich steht, sondern für Verapamil und Diltiazem.
Ja, die haben es geklaut.
Die haben es geklaut, genau. Und das sind zwei Medikamente, die eben Calciumkanalblocker sind, und das ist die große Gruppe der Klasse 4 Antiarrhythmika. Es gibt noch andere Calciumkanal-Antagonisten, so wie Nifedipin, Amlodipin. Das sind allerdings Dihydropyridine, und die sind nicht herzwirksam, sondern nur glatte Muskelrelaxantien. Werden deswegen in der Folge auch besprochen. Und genau, Klasse 4 Antiarrhythmika sind blockieren den L-Typ-Kanal, der ist long-lasting.
Genau, und ihre Indikationen, die beschränken sich jetzt hier auf supraventrikuläre Ursachen. Das wären einmal die paroxysmal, also anfallsartig auftretende supraventrikuläre Tachykardien, und auch nochmal im Kontext vom Vorhofflimmern und Flattern. Wirkmechanismus, Nebenwirkungen und so weiter besprechen wir allerdings in einer anderen Folge genauer, nämlich im Bereich der glatten Muskelrelaxantien.
So, jetzt sind wir einmal über unseren Bauernhof drüber. Ihr habt viele verschiedene Tiere kennengelernt. Aber welche Tiere solltet ihr vielleicht auch langfristig merken? Das Digitoxin hat eine längere Halbwertszeit und wird hepatisch eliminiert. Zweimal lang, ne? Langes Wort. Digoxin hat eine kürzere Halbwertszeit und wird renal eliminiert. Amiodaron als Multichannel-Blocker hat sehr viele Nebenwirkungen, ist tatsächlich ein Fachbegriff, ist aber auch eines der meist vertriebenen Antiarrhythmika überhaupt, weil irgendwie
und auch verschriebenen.
Und auch verschriebenen.
Aber Leo denn gerade eher an den Absatz.
Ja, ich meine den Absatz.
Die blinken gerade die Dollar in den Augen.
Klar. Und eine Gefahr eines Long-QT-Syndroms kann man einmal bei Klasse Antiarrhythmika 1a haben und bei 3. Ne?
Ja, und so. Genau.
Was damit merken wir uns? Antiarrhythmika sind proarrhythmogen.
Genau. Ja,
super.
Das ist wirklich,
also, Top-Produkt, wirklich. Ja,
werde ich nie verschreiben, solche Dinge hier. Da werde ich immer erstmal Leo anrufen.
Ja, kannst du machen.
So. Kurz an der Stelle vielleicht einmal, wenn ich das richtig sehe, Lorenzo, deine letzte Folge hier erstmal.
Stimmt.
Ne? Also ihr habt jetzt in mindestens sechs Pharma-Folgen habt ihr den Lorenzo gehört. Uhu. Und ich glaube im Namen von allen HörerInnen und Hörern, aber auch von uns allen hier im Team, alles Gute dir, vielen Dank. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich habe echt sehr viel Freude an diesen Skripten gehabt, mit diesen Merkhilfen, die wirklich eingängig sind, die mir auch ehrlicherweise jetzt eine Menge helfen werden bei der Vorbereitung für M2 und so. Vielen Dank dir. Gute Zeit in Bologna. Lorenzo geht ins Erasmus. Und ich hoffe, du hattest eine gute Zeit.
Danke für die netten Worte. Ich hatte auch eine mega Zeit mit euch. Hat sehr viel Spaß gemacht, die Skripte zu schreiben und aufzunehmen mit euch. Genau.
Danke. Dann, Freunde, dann schickt uns doch mal auf @dervorklinikpodcast auf Insta meine nette Nachricht für Lorenzo. Könnt ihr ihm auch gerne direkt schreiben, wir werden es auf jeden Fall weiterleiten. Ansonsten lasst ihm und uns auch gerne ein paar Sternchen auf Spotify da und auf Apple Podcasts, das hilft uns sehr. Genauso aber auch hilft uns Kritik und Anregungen, um unsere Folgen besser zu machen. Wenn ihr noch mehr Lust auf Pharma oder andere auch vorklinische Themen habt, guckt doch mal auf der Website vorbei, dervorklinikpodcast.de. Ich habe gehört, da gibt es noch ein paar schöne T-Shirts, habe ich gehört.
Oh.
Ja. Bio-vegan, in Deutschland bedruckt.
Ja.
Lecker, lecker. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und guten Flug.
Für die Inhalte in diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus.
Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.